Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Phantomschmerz mit mir, der Schredder.
Und mir, Hi Happen. Und ihr ahnt gar nicht, wie unfassbar erschöpft ich bin und wie unfassbar voll mein Kopf mit neuen Eindrücken ist. Dazu gleich mehr. Erst einmal, wie geht's dir? Du bist wieder da.
Ich bin wieder da. Wie war es ohne mich?
Es war schrecklich.
Das ist komisch, oder? Es ist halt wirklich so, als würdest du, also es ist halt nicht mal, als würdest du eine Sprachnotiz für jemanden machen.
Nee, halt echt nicht.
Und irgendwie kommt man sich so sinnlos vor, weil man den Druck hat, irgendwas Sinnvolles zu sagen, aber man hat halt einfach irgendwie nichts zu sagen alleine.
Ja. Ja, also könnte auch sein, dass ich dich in den nächsten Wochen bitte, die Folge von mir wieder zu löschen. Einfach, weil es mir immer noch unangenehm ist.
Mal gucken. Wir reden dann nochmal in 10 Folgen drüber. Okay. Ich kann sie ja auch vorübergehend deaktivieren.
Ich bin auf jeden Fall sehr froh, dass du wieder da bist.
Dankeschön. Aber kurz zu meiner Abwesenheit, also ja, das möchte ich jetzt auch nicht weiter ausführen, weil es ist irgendwie, ja, dieses, ja, Unfalldinge und so. Aber was irgendwie, glaube ich, nochmal ganz interessant ist, ist, wie ist eigentlich so eine Situation, wenn man trans ist? Jede Situation, wo man denkt, eigentlich erst in alltägliche Dinge kann als Transmensch zum Horror werden. Ich versuche es jetzt mal witzig aufzubereiten, aber es ist eigentlich, war es überhaupt nicht cool und ich bin echt, also, ich wäre am liebsten einfach im Erdboden versunken. Weil das halt jedes Mal wieder so... Und es ärgert mich auch, dass ich mich darüber ärgere. Weißt du?
Ja.
So eine Doppelmoral-Geschichte. Ja, exerzieren wir es mal durch. Stell dir mal vor, du bist trans und du hast einen Unfall. Du fährst ganz normal Fahrrad, jemand öffnet die Tür und du fällst über die Tür. Ich hatte schon mal erzählt, dass ich einen Unfall hatte. Da ist mein Fahrrad ja relativ lange weg gewesen, hatte ich, glaube ich, irgendwann mal erzählt, ne?
Ja.
Und da hatte ich nicht den Rettungswagen gerufen und auch nicht die Polizei. Und da war die Situation, dass jemand das gesehen hat und der hat mich dann angepöbelt, ich solle aufstehen. Und dann meinte er, oh, du bist eine Frau und hat sich entschuldigt.
Uff.
Ja, fast ein Jahr später auf Testosteron mit Mastektomie und kleinem Bartansatz ist mir das halt wieder passiert, dass ich einen Unfall hatte. Ich finde es halt krass, wie unterschiedlich darauf reagiert wird, ob man als weiblich gelesene Person einen Unfall hat oder als männlich gelesene Person. Meine Unfallgegner waren so dieses Typ Shisha-Bar-Klientel. Ja, die sind halt dann aus dem Auto gestiegen und ich habe im ersten Moment nach dem Sturz keine Luft bekommen und bin nicht aufgestanden.
Verständlich.
Also ich kann mich ja nicht viel erinnern, aber woran ich mich erinnern kann, war halt, dass immer wieder dieser Satz gefallen ist, sei ein Mann, stell dich nicht so an.
Uff.
Ich bin halt auf meinen Arm gefallen und konnte halt meinen Arm nicht bewegen. Und war halt, an mir ist halt schon gefühlt mein Leben vorbeigezogen, weil ich meinen Arm halt brauche. Meine Hände sind mein Kapital. Ich habe mich schon übermäßig gestresst und hatte auch tierische Angst. Es ist mein Fahrradgriff abgeflogen und in Teile zerflogen. Und ich habe halt nur diese Teile fliegen sehen. Und ich hatte schon wieder so, dass ich halt dachte, scheiße, ich habe kein Fahrrad mehr, ich habe kein Fahrrad mehr. Und irgendwie war ich halt super neben mir und irgendwie war gerade alles ein bisschen viel auf einmal. Von allen Seiten redeten Leute auf mich ein, weil also es sind, der Beifahrer ist ausgestiegen, der Fahrer halt auch. Und es waren noch andere Leute da, teilweise halt nicht auf Sprachen, die ich verstehe. Ich war halt richtig verwirrt und richtig überfordert, weil manchmal ist man einfach so socially awkward und dann halt die ganze Zeit dieses Seil, man reißt sich zusammen und plötzlich packt mir jemand an den Arm, auf den ich ja gerade gefallen war und der auch in dem Moment schon halt sofort angeschwollen ist, drückt halt zu und dreht halt und meinte, geht doch.
Ey, wie dreist kann man sein?
Krass, oder? Naja, das ging dann auf jeden Fall noch ziemlich weiter und ich möchte das jetzt auch nicht so weiter ausführen, aber es ist halt ziemlich zur Sache gegangen und es war absolut unschön und ich bin, also wirklich im rechtzeitigen Moment ist die Polizei gekommen, meinetwegen, also hätte es auch früher passieren können, aber ja, die sind dann irgendwann gekommen und ich war auch ehrlich gesagt sehr froh, man kann ja von der Polizei denken, was man will, aber ich war jetzt in dem Moment sehr erleichtert, dass die halt da waren. Es waren allgemein nur männlich gelesene Personen, die auch alle nicht trans erfahren waren, glaube ich, da. Und dann zeigte halt der eine Polizist auf mich und meinte halt, also er oder sie oder was auch immer ist das Unfallopfer. Und ich dachte mir so, danke für nichts. Und dann habe ich halt, also dann hat er mit mir geredet und dann hat er meine Stimme gehört und meinte halt, ja, Herr. Und weil Stimme ist halt jetzt doch ein bisschen deutlicher, ja. So im Gegensatz zu früher. Ja. Dann hat er mich halt nach meinem Ausweis gefragt und ich dachte schon so, oh scheiße. Na toll, das war's jetzt. Und dann zeige ich ihm meinen Ausweis und da steht halt weiblich drauf. Und noch mein Deadname, weil ich das halt noch nicht geändert habe. Also der Beschluss ist durch, aber das habe ich halt noch nicht geändert. Das heißt, ich habe zurzeit 2 gültige Vornamen. Und einen Unfall zu bauen, wenn man 2 gültige Vornamen hat, ist halt unglaublich kompliziert. Allgemein ist alles mit 2 Vornamen kompliziert, aber das ist ganz besonders. dann war erstmal die große Verwirrung. Dann musste ich ihm erstmal erklären, was das ist. Und dann kam halt irgendwann der Krankenwagen. Dann war da wieder Verwirrung. Die wollten dann meine Krankenversicherungskarte sehen. Die habe ich dann abgegeben. Also drunter und drüber. Irgendwie bin ich dann halt irgendwann an der Klinik angekommen. Ich habe nicht viele Erinnerungen daran. Ich weiß nur, dass ich mich die ganze Zeit absolut geschämt habe, dass das hier gerade alles passiert und dass ich eigentlich am liebsten einfach im Erdboden versunken werde. Und ich mag es auch einfach nicht. Ich wollte einfach nur meine Ruhe und alleine sein und nichts mehr irgendwie um mich rum haben. Stattdessen war ich dann auf einer überfüllten Notaufnahme. Ja, dann war erstmal große Verwirrung, weil die haben das gar nicht angegeben. Das heißt, da stand dann der andere Name. Und dann wurde ich auch erstmal nicht gefunden, bis sie mich dann mal angesprochen hat. Und dann, ja, okay, dann war es halt irgendwie klar. Ja, dann bin ich halt in so einen Schockraum gekommen und war dann da erstmal und wurde dann auch an den Tropf reingeschlossen. Dann kam halt der Pfleger rein. Er hatte erst gestutzt, weil er hatte halt auf den Zettel geguckt und dann meinte ich halt, ja, also ich bin trans und dass da halt noch mein alter Name steht. Weil ich halt auch nicht länger Zeit da verbringen wollte und jetzt nicht irgendwie wollte, dass der wieder geht und er erst mich dreimal nachfragt, ob das jetzt wirklich ich bin oder ob da eine Verwechslung vorliegt. Ich finde es halt komisch, dass es so, dass man damit nicht rechnet, weißt du? In unserer heutigen Gesellschaft. Aber naja, anderes Thema.
Ja.
und dann meinte er halt, ja, also nett und bemüht, ne? Aber halt trotzdem dachte ich mir, oh, lass stecken, weißt du? Ich bin mit dem Thema vertraut und so, aber für mich ist das halt auch irgendwie jetzt schwierig und so. Also wenn da jetzt was falsch ist, dann nimm mir das nicht übel und so, wenn ich den falschen Namen sage oder das falsche Pronomen benutze. Und ich dachte nur so, hey, du warst eben noch verwirrt, dass da ein weiblicher Name war und jetzt bist du verwirrt, weil du mich jetzt mit dem männlichen Pronomen ansprechen sollst. Ist das jetzt so ein Problem?
Ja, vor allen Dingen, ich meine, der hat dich so 2 Minuten gekannt und hatte schon Struggle. Da ich mir so, hä? Du hast dich ihm doch mit... Also hast du gesagt, jo, mein Pronomen ist das und das. Wo ist denn das Problem?
Ich verstehe es nicht. Also da habe ich auch gesagt, liegt es an mir? Erwarte ich wieder zu viel von den Menschen, die eigentlich ja auf der Notaufnahme sind und andere Dinge zu tun haben, als dein Pronomen zu benutzen?
Also ich meine, wenn Leute, die dich schon seit Jahren kennen oder so, sich erst umgewöhnen müssen, okay, kann ich vielleicht noch verstehen. Aber Menschen, die dich nicht kennen, die dich gerade erst kennengelernt haben, wo du klar kommuniziert hast, welches Pronomen, verstehe ich halt das Problem nicht.
Ja.
Also ich möchte da jetzt niemandem was unterstellen oder so oder keine Ahnung, der war bestimmt auch im Stress und keine Ahnung was, aber trotzdem, ja, sieht man halt, dass das Thema irgendwie noch nicht so richtig in unserer Gesellschaft angekommen ist.
Ja.
Bisschen schade.
Es hat mich halt auch einfach total verunsichert, weil es wieder sowas auslöst. Ich hatte jetzt viel die Rückmeldung bekommen, dass man es mir nicht mehr ansehen würde.
Was ich unterschreiben würde.
Jetzt ist halt wieder so, dass Leute confused sind, ob man männlich oder weiblich ist. Erstmal diese Sicherheit und erstmal dieses, okay, gut, du wirst halt selbstverständlich irgendwie jetzt mit Herr angesprochen und das fühlt sich gut an und du fühlst dich so wohl. Und dann wird das andere halt wieder aufgemacht. So, man denkt sich so. Und es ist, 1000 Leute können Herr sagen, wenn eine Person dich misgendert, dann machst du die ganze Zeit Gedanken darüber. Es ist ja immer so, man hört immer auf diese eine negative Stimme. Naja,
ja.
Auf jeden Fall bin ich dann irgendwann entlassen worden und natürlich habe ich meine Krankenkarte nicht wiederbekommen. Man rate, wieso?
Ach, ja, ich kann es mir denken.
Und dann bin ich halt ohne Karte weg und dann musste ich am nächsten Tag den Walk of Shame machen und wieder da an die Notaufnahme und diese Karte abholen. Und ich musste halt vorher da anrufen. Ich dachte halt, ich hätte die verloren im Rettungswagen oder davor oder so, weil die wurde mir ja am Unfallort abgenommen und ich habe sie halt nie wieder gesehen danach. Hatte ich halt angerufen, wie ist denn der Name? Und dann hatte ich halt den Namen, der auf der Karte steht, gesagt. Und dann meinten sie so, ah, sind Sie der Vater?
Oh, was?
Und ich so, nee, ich bin trans. Und sie dann, 21, 22, oh, Entschuldigung.
Aber hey, männlich gelesen.
Ja, am Telefon. Immerhin, ne?
Ja.
Und später hatte ich mich halt mit einer Kommilitonin unterhalten und dann, also hatte ich ihr halt davon erzählt und von diesem ganzen Struggle und so und mit den 2 Namen. Und dann hatte sie mir erzählt, dass sie halt ihren Vornamen geändert hat und hatte dann auch so ein bisschen erzählt, wie das bei ihr abgelaufen ist und dass halt auch noch bei ihr einige Sachen über den alten Namen laufen und dass es da auch ständig zur Verwirrung kommt und dass sie das einfach immer so macht, dass sie immer den Beschluss der Namensänderung dazulegt.
Ah, auch nicht schlecht.
Und dass für den Übergang vielleicht einfach eine Lösung wäre, dass wenn man irgendwelche Sachen macht, man einfach den Beschluss mitschickt und dann,
ja,
dass man sich nichts weiter das kommentiert, man unterschreibt mit dem neuen Namen und so und muss nicht irgendwo erwähnen, dass man trans ist und dann schickt man das da einfach mit.
Ja, das klingt sinnig.
Werde ich mir merken für die Zukunft, das werde ich bestimmt noch das nächste halbe Jahr brauchen. Ja, auf jeden Fall auch wieder eine sehr aufwühlende Erfahrung und natürlich wieder eine große Sache draus gemacht, obwohl man eigentlich sich an der Stelle nichts weiter gewünscht hätte, als einfach ganz normal wie jeder andere behandelt zu werden.
Ja, das kann ich sehr gut verstehen. Das ist halt einfach eine klassische Lose-Lose-Situation.
Exakt. frustrierend, aber wusstest du, dass Harry Potter 160 Brillen kaputt gemacht hat während der Dreharbeiten?
Tatsächlich ja.
Warum wusstest du das?
Ich ein kleiner Harry Potter Fanatiker bin.
Okay, gut. Mit Harry Potter Facts muss ich dir nicht kommen.
Fun Fact 2. Daniel Radcliffe hat diverse Zauberstab-Requisiten am Set kaputt gemacht, weil er halt damit immer irgendwo drauf rumgetrommelt hat.
Oh, das wusste ich auch nicht.
Haha.
Ich wusste nur, dass er teilweise Kontaktlinsen getragen hat und teilweise nicht, weil er dagegen, also die ich nicht vertrage, hat.
Ja.
Aber das ist das Cold Mirrors Podcast. Allgemein, große Empfehlung, Cold Mirror. Immer, egal bei was.
Ganz am Rande, einfach mal eben.
Habe ich schon Cold Mirror erwähnt?
Aber apropos klassische Lose-Lose-Situation. Ich wollte berichten, warum ich so hirntot bin heute. Mein Kopf ist einfach voll. Ich weiß nicht, ob ich es angekündigt hatte oder nicht. Ich weiß es nicht mehr. Aber auf jeden Fall bin ich diese Woche und nächste Woche im Praktikum. Also ich muss für meine Ausbildung innerhalb der 2 Jahre schulische Ausbildung muss ich insgesamt 4 Wochen Formulatur, also ein Praktikum, ableisten. Halt in den Ferien in einer öffentlichen Apotheke. Ich habe schon 2-mal versucht, dieses Praktikum zu machen. Einmal im März und dann hatte ich Corona. Und dann jetzt im Juli, glaube ich. Und dann musste ich ja auch absagen, weil es mir einfach psychisch richtig schlecht ging. Genau, aber diesmal hat es endlich geklappt. Die Apotheke, wo ich mich im Juni oder Juli schon beworben hatte, die haben mich auch nochmal wieder angenommen, was ich sehr gut finde, weil ja, ich da sehr gerne das Praktikum machen wollte oder machen möchte. Ja, und ich hatte gestern meinen ersten Tag und heute den zweiten. Also wir nehmen an einem Dienstag auf. Einmal vorneweg, ich hasse halt so neue Situationen. Das ist eigentlich das Schlimmste dran. Egal, was man macht, ich hasse es, in so neue Situationen zu kommen. So lauter Leute, die man nicht kennt. Man kennt sich da nicht aus, man kennt die Umgebung nicht. Man ist da der Dulli, der irgendwie die ganze Zeit nur im Weg steht. Also ich hasse es absolut. Das war auch schon, als ich bei meinem Nebenjob angefangen habe. Das war am ersten Tag in der Schule. Ja, und dann kam gestern auch noch dazu. Ich bin mir nicht sicher, aber wenn ich das richtig mitbekommen habe, haben die halt ein falsches Datum aufgeschrieben und waren deswegen ein bisschen verwirrt, dass ich da bin. Was ich nicht verstehe, weil ich da eine Woche vorher auch nochmal eine E-Mail hingeschickt habe und da auch eine Antwort drauf bekommen habe.
Da waren wohl Profis am Werk.
Ja, oder die reden einfach alle nicht miteinander. Ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall standen die da erst so, Praktikantin, ja, okay. Dementsprechend hatte ich halt gestern erstmal nicht so viel zu tun. Heute war es ein bisschen besser. Aber das Problem im Allgemeinen ist halt einfach, gerade in der Apotheke darf man als Praktikant einfach quasi nichts. Also ist ja immer schon schwierig, weil ja auch PTAs nicht viel dürfen, beziehungsweise ja eigentlich immer unter Aufsicht des Apothekers arbeiten, theoretisch. Dementsprechend, naja, ich darf halt als Praktikant, ich darf keine Arzneimittel abgeben, ich darf nichts verkaufen, ich darf nichts herstellen. Und da bleibt dann halt auch einfach nicht mehr viel über. Ja, und ich, also klar, ist natürlich auch für die Apotheken schwierig, das irgendwie so ein bisschen zu handeln. Auf der anderen Seite denke ich mir, da sind ja auch ganz viele PTAs, die das auch irgendwann mal gemacht haben. Also wäre irgendwie schön dumm von den Apotheken, halt den Nachwuchs nicht zu fördern. Also es ist momentan halt einfach, naja klar, Fachkräftemangel ist überall, aber auch gerade PTAs werden halt echt händeringend gesucht. Also hätten die eigentlich schon ein ziemlich großes Interesse dran, junge Leute auszubilden.
Aber ist ja immer die Frage, ne, ob sie es trotzdem nutzen. Ich meine, das sieht man ja überall in unserer Gesellschaft, dass da ja auch nicht so viel drauf Rücksicht genommen wird.
Ja, das stimmt, das ist überall so.
Das ist auch logisch, sich um die Umwelt zu kümmern, aber die meisten machen es nicht und leugnen es.
Ja, gut, okay. Ja, es ist ein strukturelles Problem, ich sehe es ein.
Menschen haben ein Problem mit Doppelmoral.
Naja, auf jeden Fall. Also gestern der Tag war ein bisschen chaotisch. Erstmal hieß es so, ja, setzen Sie sich da mal hin. Ja, hier haben Sie ein paar Broschüren, lesen Sie einfach mal ein bisschen. Und dann saß ich da, habe eine halbe Stunde irgendwelche Broschüren gelesen.
Das ist auch geil, lesen Sie die mal bitte.
Ja, das war eine reine Beschäftigungsmaßnahme. Und dann wurde ich gestern irgendwann einer PTA zugewiesen, die auch heute irgendwie gar nicht mehr da war. Ich glaube, die hat jetzt Urlaub, also I don't know. Bin ich halt ja die ganze Zeit so ein bisschen hinterhergewatschelt und so und habe dann die meiste Zeit im Verkauf einfach zugeguckt und habe halt die Sichtwahl aufgefüllt. Also quasi die Sichtwahl ist das, was hinter dem Tresen ist. Also die Regale, die man zwar als Kunde sehen kann, an die aber nicht frei zugänglich sind. Das ist die Sichtwahl, das sind dann halt alles Medikamente oder Medizinprodukte, die man halt, die zwar nicht rezeptpflichtig sind, aber halt apothekenpflichtig, also muss pharmazeutisches Fachpersonal das abgeben. So, und alles andere, was halt, was man auch in der Drogerie kaufen könnte, so Hustenbonbons und sowas, das ist halt alles, was so vor dem Tresen ist. Einmal so zur Erklärung. Genau, und die Sichtwahl, das hat dann natürlich auch einfach was So, die Kunden können das sehen und sich das aussuchen. Dementsprechend soll das auch schick aussehen. Das heißt, ich bin halt die ganze Zeit rumgeeiert, hatte so einen kleinen Einkaufskorb, habe halt die Sichtwahl aufgefüllt. Das war so meine Hauptbeschäftigung gestern. Das war sehr witzig, weil ich glaube, ich habe absolut nicht effizient gearbeitet. Aber es war halt egal. Das ist halt eine endlose Aufgabe, weil in der Zeit, in der du das eine aufgefüllt hast, wurde halt von dem anderen Stapel schon wieder was abverkauft. Also es ist echt eine endlose Aufgabe, für die ich übrigens hervorragend geeignet bin, ist mir aufgefallen, weil das halt kaum was anderes ist als das, was ich in meinem Nebenjob mache. Regale auffüllen und gucken, dass Regale hübsch aussehen. Yay, das kann ich. Ein Jahr Einzelhandel macht sich bezahlt. Woo.
Juhu.
Ja, also ich muss sagen, ich war gestern erstmal froh, dass ich überhaupt eine Aufgabe hatte. Das finde ich immer ganz angenehm. Also ich weiß nicht, was ich schon alles für bescheuerte Aufgaben in Praktika gemacht habe. Einfach, weil ich froh war, überhaupt irgendwas zu tun zu haben, wo ich nicht alle 2 Minuten irgendwen fragen muss, ist das so richtig? Was mache ich jetzt? So einfach einen Augenblick eigenständig beschäftigt sein. Ja, wobei ich dann gestern, ich hatte irgendwann einfach keinen Bock mehr. Und dann habe ich mich einfach nur noch immer neben irgendeine PTA oder Apothekerin gestellt und habe halt einfach bei den Verkaufsgesprächen zugeguckt oder zugehört. Und da muss ich sagen, das finde ich eigentlich gar nicht so uninteressant. Also ja, man steht die ganze Zeit nur daneben und macht halt eigentlich nichts. Aber das ist jetzt mein allererstes Praktikum in einer öffentlichen Apotheke. Also ich war schon in einer Krankenhausapotheke. Und klar, man war selber mal in einer Apotheke und hat Dinge gekauft. Aber ich bin so ein Mensch, ich bin noch nie in eine Apotheke gegangen, um mich für irgendwas beraten zu lassen. Also entweder hatte ich halt ein Rezept oder einen konkreten Arzneimittelwunsch. Ich bin noch nie in eine Apotheke gegangen und habe gesagt, jo, ich habe das und das Problem, was können Sie mir da empfehlen? Das heißt, diese Gesprächssituation an sich kannte ich eigentlich noch gar nicht so wirklich. Und das ist ganz witzig, dazu zu gucken, auch was da so für Leute reinkommen. Das ist richtig, richtig interessant irgendwie. Also klar, man hat auch weirde Leute dabei, aber auch sehr viele nette Leute. Und ja, so zum Thema Kundenberatung und Kundengespräch und auch so Kundentypen hatte ich halt schon in Apothekenpraxis in der Schule super viel Theorie. Und das war so witzig zu sehen, dass davon wirklich Dinge auch in der Praxis stattfinden. Also so ja, wir hatten irgendwie so 10 verschiedene Kundentypen, also quasi so Extremfälle. Und wir haben halt so ein bisschen drüber gesprochen, wie geht man mit solchen Leuten um. Mhm. Also keine Ahnung, wenn du da irgendwie Leute hast, die so, weiß nicht, so super cholerisch sind und alle anderen um sich rum als ihre Untergebenen wahrnehmen. So, das sind halt einfach so Menschentypen, Persönlichkeitstypen, keine Ahnung, wie man das sagt. Da muss man halt ein bisschen drauf vorbereitet sein, um sich da nicht unterbuttern zu lassen. Ja, und es war ganz witzig, weil ich tatsächlich ein paar von diesen Kundentypen wiedererkannt habe. Fände ich eigentlich ganz interessant. Mal gucken, ob ich es am Ende der Woche immer noch so interessant finde.
Naja, aber irgendwo mit muss man sich ja beschäftigen, ne? Und dann fängt man halt an, Sozialraumanalyse zu machen.
Ja, ist halt echt so. Genau, und heute war es dann ein bisschen besser, würde ich sagen. Zum einen, weil eine PTA jetzt da ist, die war gestern nämlich noch nicht da. Und die hat sich heute so ein bisschen meiner Wenigkeit angenommen und die ist einfach so knuffig, die ist echt mega, mega lieb. Also sie ist halt gute 2 Köpfe kleiner als ich, aber von der Persönlichkeit her doppelt so laut und sie ist einfach mega knuffig. Sie hat auch irgendwie angefangen, mich Engel und Maus und sowas zu nennen, also echt total knuffig. Und vor allen Dingen ist sie sehr bemüht, so von wegen, ich bin ja da, um das zu lernen, so, und sie möchte mir das auch irgendwo zeigen und auch beibringen. Genau, und sie hat mich auch heute mit in die Rezeptur genommen. Ich war zwar gestern auch schon mit in der Rezeptur, also quasi im Labor, wo dann Sachen hergestellt werden. Gestern habe ich aber echt nur zugeguckt und heute durfte ich auch ein kleines bisschen helfen. Also ich glaube, ich habe nicht wirklich geholfen. Also das Ding ist halt, klar, ich habe das alles in der Schule schon gemacht, aber ich bin ja einfach noch nicht so geübt, dass ich in dem Tempo arbeiten kann, was in der Apotheke später gebraucht wird. Das heißt, immer wenn sie mir irgendwas in die Hand gedrückt hat, hat das halt einfach länger gedauert, als wenn sie es selber gemacht hat. So, und später hat sie viele Dinge dann auch einfach selber gemacht, ja, weil die einfach nicht die Zeit dafür war, da hatte ich auch absolut Verständnis für. Ich stehe dann lieber echt nur daneben und gucke zu, anstatt das Gefühl zu haben, oh Gott, ich bin die ganze Zeit im Weg und ich halte hier den ganzen Betrieb auf. Ja, aber ein bisschen was durfte ich selber machen und sie hat mir ganz viel gezeigt und was ich, glaube ich, mit am coolsten finde. Ich habe heute das erste Mal mit einem Topitec gearbeitet. Das ist ein Gerät für die Rezeptur zum Salben herstellen. Mhm. Also es ist quasi einfach nur ein Gerät, was dann für dich die Salbe rührt. Was richtig genial ist, weil wir in der Schule ja gerade mit Salben angefangen haben oder gerade beim Thema Salben sind. Und wenn man so eine Salbe selber herstellt und die dann per Hand kalt rühren muss, das ist halt einfach, das dauert einfach so lange. Man braucht sehr viel Geduld. Mhm. Und die habe ich meistens nicht. Also ich finde Salben selber herstellen so, Ja, und mit diesem Gerät, das ist so genial, weil du halt einfach, du hast dann halt so eine spezielle Kruke Und da wiegst du halt einfach alle Ausgangsstoffe rein und dann packst du es in dieses Gerät und dann arbeitet der irgendwie 10, 15 Minuten und dann hast du halt eine perfekt gerührte Salbe.
Praktisch.
Wie genial ist das bitte? Ja, also ich war allgemein sehr fasziniert davon, was die alles da haben. Also es ist eine sehr, ich glaube, eine relativ große und vor allen Dingen sehr moderne Apotheke. Also die haben halt auch super viel digital. Also auch zum Beispiel die ganzen Herstellungsprotokolle im Labor ist alles nur noch digital. Das sind alles so vorgefertigte Formulare, wo du dann nur Sachen auswählen musst und so. Ich meine, in der Schule, wir haben ja immer noch Protokolle, die wir per Hand schreiben müssen. Und dann auch das Etikett per Hand schreiben. Und die haben halt für alles ein Programm und dann werden halt so fertige Etiketten ausgedruckt und so. Also mega fancy. Und die haben einen Kommissionierautomaten. Das ist quasi einfach ein relativ großer Raum mit bestimmten Regalen. Und da ist dann halt, da sind so zwei Roboterarme, die dann halt Medikamente da eingelagert haben. Und dann musst du im Computer nur sagen, jo, ich will das haben. Und dann nimmt der Roboterarm das aus dem Regal und schmeißt dir das halt vorne in so eine kleine, ja, Auffangstation quasi. Und dann kannst du es einfach da rausnehmen und hast es.
Ich glaube, das habe ich schon mal gesehen irgendwo in irgendeiner Apotheke.
Ja, das kann sein. Wird jetzt auch mehr. Und ich habe vorhin auch irgendwie gehört, dass der Staat das wohl auch irgendwie unterstützt oder so. Keine Ahnung, gibt da irgendwie Finanzierungshilfen. Die Alternative dazu, also das Altmodische quasi, sind halt diese riesigen Schränke mit diesen großen Schubladen, wo man dann teilweise auch von unten so durchgucken kann, weil dann der Boden durchsichtig ist und so. Und dass dann halt die Leute in der Apotheke erstmal in dieses riesige Regal müssen, dann alphabetisch das raussuchen, richtige Schublade finden, Medikament rausnehmen, Schublade zu. Und irgendwer muss ja später auch die Schublade wieder auffüllen. Und mit diesem Kommissionierautomaten, das ist einfach so genial. Ich glaube, das Konzept kennt man am ehesten von Amazon, dass halt das Lager gar nicht sortiert ist, sondern einfach nur der Computer sich merkt, wo Sachen gelagert sind, also an welchem Lagerort das ist. Dementsprechend kannst du halt auch einfach viel platzsparender alles einräumen, weil du ja nicht irgendwie nach Alphabet oder sonst irgendwas sortieren musst, weil der Computer ja weiß, wo er Sachen hingepackt hat. Und wenn man dann später sagt, jo, das möchte ich haben, ist halt auch der Lagerort hinterlegt und der Roboterarm kann es dann direkt greifen. Also ich finde das ein mega cooles Konzept. Ich hoffe, dass ich das jetzt bald auch noch machen darf, wenn dann halt die Warenlieferung kommt. Muss man ja eigentlich auch nur die ganzen Sachen einscannen und dann auf dem Laufband legen und dann sortiert der Roboter das selber ein.
Das ist witzig, wie cool. Aber so ein Ding ist doch dann theoretisch super platzsparend, oder?
Ja, auch das, klar. Weil, also wie gesagt, das sind so kleine Glasregalböden und die sind auch, also klar, ein bisschen unterschiedlich hoch, aber echt nur so hoch, dass da dann halt diese eine Medikamentenpackung reinpasst. Du musst halt keinen Platz für Sachen sortieren und räumlich voneinander trennen und sowas einplanen, weil es ja egal ist. So, du musst es ja nicht nach irgendwas Bestimmtem sortieren. Ja, das finde ich ziemlich beeindruckend.
Voll cool. Was sind so noch deine Erwartungen ans Praktikum? Also gibt es irgendwas, was du von deiner Hochschule aus erledigen musst oder noch irgendwelche Hoffnungen, dass jetzt also außer das Einscannen, dass du noch irgendwas Spezielles unbedingt machen möchtest oder so?
Hoffnungen, Wünsche. Also Aufgaben von der Schule habe ich nicht. Ja, ich weiß gar nicht, ob ich unbedingt so. Also was ich mir wünschen würde, ist, dass ich ein bisschen mehr selber machen kann. Es müssen auch gar keine krassen Sachen sein. Also Hauptsache, ich mache was Sinnvolles. Also ich muss da immer so ein bisschen an mein Praktikum in der Krankenhausapotheke denken. Da war das so, die hatten, also es war auch eine sehr moderne Apotheke und die hatten so Automaten, wo dann irgendwie, ich glaube, über 500 verschiedene Präparate einsortiert waren, also meistens halt dann Tabletten. Und dann hat der Automat das direkt für jeden Patienten auf jeder Station jede Tablette einzeln in so eine kleine Tüte eingeschweißt. Und dann kam da halt so ein langer Schlauch an, ja, so kleinen Tütchen raus. Und das musste halt dann irgendwer immer nach Patienten trennen. Also dann hatte halt ein Patient irgendwie fünf, sechs Tüten oder so. Und das musste dann halt immer, musste dieser Schlauch abgetrennt werden. Und dann musste man das so aufrollen und in so kleine Sortierkästchen packen, damit die Pfleger auf der Station dann halt echt nur noch diesen Sortierkasten aufmachen und dann das nach Patienten sortiert fertig rausnehmen können und nicht noch irgendwelche Blister auseinandersortieren müssen oder sonst irgendwas. Genau, und dieses Schläuche abtrennen, aufrollen und einsortieren, das war halt in der Krankenhausapotheke mein Job. Für 3 Wochen war es, glaube ich, oder sogar 4. Ich glaube, es waren 4 Wochen. Das ist eigentlich voll die stumpfsinnige Arbeit, aber es war halt eine Arbeit, die gemacht werden musste. So klar, das ist eine Aufgabe, die kannst du dem Praktikanten zumuten, weil es halt echt nicht schwer ist. Aber ich wusste halt, ich mache was Sinnvolles. Ich nehme gerade irgendeiner anderen Person Arbeit ab, weil irgendwer muss es machen, auch wenn es eine stumpfsinnige Arbeit ist. Und dadurch hat mir das irgendwie fast schon Spaß gemacht, weil ich dann halt, ich bin dann morgens um 9 angekommen und hatte erstmal 3 Stunden was zu tun. eigenständig, ohne dass ich irgendwen fragen musste.
Das ist auch immer sowas, ne? Also kein Fragen müssen.
Ja, genau. Ja, also sowas würde ich mir wünschen, dass sich da noch irgendwas ergibt. Ich weiß nicht, wie realistisch das ist. Aber ich denke mir so, ja, und wenn ihr mich im Keller Kartons auseinandernehmen lasst, ne, wäre mir auch recht. ja, aber was mir jetzt auf jeden Fall aufgefallen ist, was für mich super wichtig ist, dass ich halt einfach allgemein so diesen Apothekenalltag kennenlerne, weil ich, wie gesagt, vorher wenig Vorstellung davon hatte, wie es in der öffentlichen Apotheke so abgeht. Ja, und einfach so ein Gefühl dafür zu bekommen, wer da so was macht und wie das so gehandhabt wird. Wie gesagt, ich lerne es ja in der Schule gerade alles recht theoretisch. Ich glaube, ich bin am Ende der 2 Wochen bestimmt so verzogen, auch was das Labor angeht. Weil es ist halt immer so, das eine ist, wie steht es im Lehrbuch, wie lerne ich es und wie wird es dann in der Praxis tatsächlich gemacht?
Mhm.
So, was ist realistisch, was nicht, was kann man leisten, was kann man nicht leisten aufgrund von Zeitdruck. Ja, mal gucken. ich hatte heute mehrere Situationen, wo ich irgendwas gemacht habe oder die PTA irgendwas gemacht hat und dann kurz so, ich habe das aber so und so gelernt. Ja, so lernt man das, wir machen das nicht so.
Ich weiß nicht, wie das bei euch ist, aber im Film ist es halt so, dass es immer diesen, Alexei hat das noch nicht so schön gesagt, weil beim Audio Engineering ist es genauso. Es gibt halt technisch richtig und es gibt künstlerisch. Ich mache das halt so und so falsch, weil es für mich einen bestimmten Stil dann hat oder so. Oder einen bestimmten Effekt erzeugt oder so. Du kannst halt alles, du bewegst dich halt in so einer Grauzone zwischen Kunst und Technik. Du kannst halt bewusst dann auch Regeln brechen und so. Das ist ja bei euch, wenn du dich nicht an das Rezept hältst, dann stirbt halt dein Kunde. Das geht halt nicht so gut.
Nee,
aber,
klar.
Aber bei uns ist das dann halt ein bisschen anders. Und da ist dann immer so ein Hin und Her. Und wir haben halt momentan Regievorlesungen. Und man ahnt es schon, die Meinungen gehen sehr stark auseinander. Und wir haben halt einen Dozierenden. Das ist so eine Pflaume. Also ich weiß nicht, was der denkt. Dass wir, die Beregnungsanlage.
Ja.
Dann rede ich kurz durch. Nutzen wir die Zeit. Ich muss einfach kurz abkotzen. Ich weiß nicht, was mit dem los ist. Ich glaube, der denkt, dass wir alle Hollywood-RegisseurInnen werden wollen und seit 100 Jahren Berufserfahrung haben oder keine Ahnung was. Der ist halt echt so von wegen, ja, lasst euch von den Leuten, die mit euch arbeiten wollen, die müssen euch überzeugen davon, nicht ihr sollt euch bei den Leuten bewerben, ihr müsst nur ein geiles Drehbuch haben oder ein geiles Projekt haben und super überzeugt von eurem Projekt sein, dann kommen die Leute von alleine, dann seid aber, also kniet, egal wie toll die Leute sind, kniet nicht vor den Leuten nieder, sondern lasst die kämpfen dafür, dass sie in eurem Projekt dabei sein dürfen. Nur so geht ihr sicher, dass das Projekt dann auch wirklich, dass alle dabei sind. Und ich dachte mir nur so, momentan drehen wir unsere Filme, indem wir halt rumlaufen und alle möglichen Leute anbetteln, dass sie doch bitte an unseren Filmproduktionen mitwirken. Dieses Mal ist halt Pflicht für uns, dass wir ein professionelles Casting machen. Auch gleiche Geschichte da, ne? Also der hat echt wirklich uns da Anforderungen gestellt, das ist echt unmenschlich. Naja, auf jeden Fall habe ich so eine Casting-Anzeige jetzt seit 3 Tagen drin und ich habe so viele Bewerbungen bekommen, dass ich heute mal angefangen habe, die ersten Absagen und Zusagen zu verteilen. Überhaupt erstmal, dass sich da Leute gemeldet haben, finde ich total krass. Und ich habe einen riesen Flut an Bewerbungen bekommen und ich habe wirklich nur einen ganz bestimmten Typ Mensch gesucht in einer ganz bestimmten Altersklasse. Also es ist sehr spezifisch und trotzdem haben sich so viele Leute beworben. Ist gerade ein bisschen vom Thema weg, das war sehr, sehr random. Auf jeden Fall habe ich den ganzen Tag gegen diese Bewerbungsflut gekämpft.
Oh, krass.
Was ich eigentlich sagen wollte, der Unterschied zwischen das, was man lernt und das, was man macht, ist halt irgendwie, glaube ich, immer so ein Ding.
Und dann eine Sache muss ich noch erzählen und es tut mir leid, wenn ich jetzt ein bisschen gehässig klinge, aber mit mir zusammen ist eine andere Praktikantin in der Apotheke und sie macht gerade ihr halbjähriges Praktikum. Also man macht ja erst 2 Jahre Schule und dann ein halbes Jahr Praktikum und erst dann ist man fertig mit der Ausbildung. Ja, und sie macht eben das halbjährige Praktikum, was ja im Umkehrschluss auch heißt, dass sie 10 von 11 Prüfungen schon bestanden haben muss. Sonst wäre sie nicht im Praktikum. Aber die ist, ohne Witz, ich frage mich, wie die durch die Prüfungen gekommen ist. Also ich habe das halt heute den ganzen Tag so am Rande mitbekommen, wie halt sowohl die Apothekerin als auch an verschiedene PTAs halt immer wieder so Sachen nachgefragt haben, quasi um, ja, damit sie einfach ein paar Sachen wiederholt und so. Und es wurden so viele Fragen gestellt, die ich beantworten konnte und auch richtig beantwortet hätte, wo sie einfach nichts zu sagen konnte. Und das war richtig weird und ich stand da die ganze Zeit, war so, es klingt jetzt voll gemein, wenn ich das so erzähle, aber es waren so viele Situationen, wo ich dachte, bisschen schwierig, dass sie das nicht weiß. Wieso weiß sie das nicht? Die leitende Apothekerin, die da ist, also es sind 2 Apothekerinnen und die eine ist halt die leitende Apothekerin, also quasi so der Oberchef. Ich finde sie, ja, sehr herrisch und ich habe ein bisschen Angst vor ihr. Also man möchte sie nicht zum Feind haben. Ich finde sie aber trotzdem irgendwie nett. Und irgendwie, also sie hat halt so eine ganz eigene Art. Aber sie kann auch sehr, sehr nett sein und vor allen Dingen sehr, so sie will halt dass man es vernünftig macht und dass man es vernünftig lernt und dann auch weiß, was man kann.
Gewissenhaft?
Ja, genau, so sehr, gewissenhaft, danke, das trifft es ganz gut. Ja, und dann war irgendwie zwischendurch ein bisschen wenig los und dann hat sie sich halt, also die Apothekerin, hat sich halt vorne vor den Tresen gestellt, war so, ja, okay, hier, Praktikantin, stell dich mal dahin. Ich bin jetzt ein Kunde. So, und dann haben die halt so ein Verkaufsgespräch simuliert. Irgendwie, die Praktikantin hat halt absoluten Müll empfohlen. Und sie wurde halt ständig unterbrochen und war so, nee, falsch, frag mal das. Und dann hat sie am Ende gesagt bekommen, so, ja, okay, du setzt dich jetzt noch mal eine halbe Stunde hin und recherchierst zu dem und dem Thema und dann machen wir das Gespräch noch mal. Ja, aber selbst nach der halben Stunde irgendwie, und ich weiß auch nicht, was sie da gemacht hat, auf jeden Fall hatte sie super viele falsche Informationen rausbekommen. Und dann, ich habe das, wie gesagt, alles immer nur am Rande mitbekommen, weil ich halt irgendwelche anderen Sachen gemacht habe. Und ich habe mich auch immer sehr bemüht, mich da nicht einzumischen. Ich wollte da nicht ins Kreuzfeuer geraten. Aber ich habe halt die Gespräche immer mithören können.
Sei nicht Hermine Granger, sei nicht Hermine Granger.
Nee, ich hatte halt einfach richtig Angst, dass ich dann irgendwie dann so da reingezogen werde, so, ach Mensch, hier, Hai Happen, sag du doch mal. So, und das wäre einfach richtig unangenehm, wenn ich dann in so ein Gespräch mit reingezogen werde und dann halt die richtige Antwort gesagt hätte. Und sie steht da halt als die eigentlich ja erfahrenere von uns beiden und weiß es nicht. So, ich weiß nicht, das wäre einfach eine unangenehme Situation. Ja, aber ich konnte halt die ganze Zeit hören, was sie so geredet haben. Und hörte ich nur so, ja, wo haben sie denn die Informationen jetzt her? Ja, aus dem Internet. Ja, und wo da? Ja, Google. Ich dachte mir so, boah. Das ist halt, also wenn man so als Laie was nachlesen möchte, okay, aber doch nicht als pharmazeutisches Fachpersonal, da kannst du doch nicht einfach irgendeinen Google-Eintrag nehmen. Also ich meine, ja klar, das Internet ist eine valide Quelle, aber du musst halt wissen, auf welchen Seiten du guckst. Das wird uns eigentlich in der Ausbildung jetzt schon so eingetrichtert, du musst nicht alles wissen, du musst nicht alles auswendig wissen, das ist okay. Aber du musst wissen, wo du die Information verlässlich nachgucken kannst. Lauter so Kleinigkeiten, ja, das ist ein bisschen, und ich glaube, die Praktikantin hasst mich halt einfach, weil gestern, also erster Tag, ich habe dann zwischendurch gefragt, so, jo, wie ist eigentlich so mit meinen Arbeitszeiten? Und dann meinte die leitende Apothekerin halt so, ja, okay, du hast um 9 angefangen, ja, eine Stunde Pause, 8 Stunden insgesamt, ja, kannst du ja ausrechnen. Ja, 18 Uhr dann halt. Und dann meinte sie so, ja, okay. Und dann wollte sie irgendwie die andere Praktikantin nochmal fragen. Und dann hat sie gefragt, ja, wann gehst du denn immer nach Hause? Und sie halt so, ja, 17:30. Und die Apothekerin steht da so, wieso denn 17:30? Du machst doch auch eine Stunde Pause. Und sie ist wohl bis jetzt immer um 17:30 gegangen. Und jetzt, wo das Thema durch mich nochmal aufkam, muss sie halt immer bis 18 Uhr bleiben.
Oh Gott.
Und es tut mir so leid.
Oh nein.
Die Aber was soll ich machen?
Ja, stimmt schon.
Echt. Ja, und ich glaube, jetzt findet sie mich einfach richtig scheiße. Aber ja, wie gesagt, ich bin ein bisschen verwirrt von ihr. Und irgendwie, so, sie macht halt auch nicht so viel. Also, sie setzt sich halt auch zwischendurch einfach mit ihren Lernsachen dahin und lernt. Das ist halt nicht so richtig der Sinn von einem Praktikum, weiß ich nicht. Und also, ja, es ist halt nicht die ganze Zeit was los. Wie gesagt, ich habe auch viel einfach nur neben den Leuten gestanden und zugeguckt und zugehört. Aber wenn halt gerade keine Kunden in der Apotheke sind, dann kannst du halt nichts machen. So, und dann habe ich halt immer angefangen, mir selber irgendwelche Sachen zu suchen. So, dann halt doch nochmal gucken, was in der Sichtweite irgendwie verkauft wurde. Und ja, dann bin ich 5-mal hin und her gerannt und habe halt irgendwie von jedem Präparat dann irgendwie nur so eine Packung aufgefüllt oder so. Aber das ist doch besser als nichts tun. So, und sie steht dann einfach teilweise in der Gegend rum und macht nichts. Und das kann ich irgendwie überhaupt nicht nachvollziehen, weil ich hasse es, nichts zu machen. Also zu Hause nichts machen ist okay, aber ich meine, wenn man jetzt irgendwo ist, wenn man arbeitet oder halt Praktikum oder sonst irgendwas oder in der Schule, ich hasse es, einfach nur so rumzusitzen und nichts zu tun und nur zu warten, dass die Zeit rumgeht. Ja, aber sie scheint da kein Problem mit zu haben, kann ich irgendwie nicht nachfühlen, weiß ich nicht. Vielleicht hält sie mich auch für den größten Streber überhaupt, ich weiß es nicht, ist es mir aber auch relativ egal. Und was ganz witzig ist, die Apotheke ist fast direkt neben dem Laden, wo ich arbeite. Gerade gestern war das sehr doll bei mir. Ich war halt einfach, ja, meine soziale Batterie war halt einfach leer. Und ich hatte so das Bedürfnis danach, irgendwo zu sein, wo keine fremden Menschen sind, keine fremde Umgebung. Und ich wollte mich halt nicht da in der Apotheke in den Pausenraum setzen, weil ich das geahnt habe, dass dann irgendwelche Leute auch gerade parallel Pause machen und man dann eine Stunde so gezwungen Smalltalk macht mit irgendwelchen Leuten, die man einfach gar nicht kennt. Und das wollte ich halt um jeden Preis vermeiden. Und ich bin halt einfach stumpf zu meinem Laden rübergegangen und habe mich da in den Pausenraum gesetzt, weil A, da kenne ich die Umgebung, da bin ich oft so, da fühle ich mich wohl. Und B, da kenne ich alle Leute. So. Ja, und dann saß ich da, hab da meine Stunde Mittagspause verbracht. Und es war ganz witzig, weil meine KollegInnen teilweise sehr verwirrt waren, waren so, hä, was machst du denn hier? Warum hast du eine weiße Hose an? Obwohl die mich hauptsächlich nur in Arbeitskleidung sehen, bin ich sogar da schon dafür bekannt, dass ich nur schwarz trage.
An alle, die das neu hören, Haihappen ist absolut Grufti und halt immer in schwarz unterwegs. Du hattest mir auch einen Snap geschickt, wo du diese weißen Schuhe getragen hast und die weiße Hose. Und das war halt absolut absurd. Also selbst, das war ja nur ein Bild, das hätte jeder sein können, aber dadurch, dass ich irgendwie wusste, dass du das bist, war das, oh Gott, ach Mensch.
Ja, es ist echt, also ich habe das halt im Vorfeld gesagt bekommen, ich musste mir halt extra eine weiße Hose und weiße Schuhe kaufen, weil ich sowas nicht besitze, weil ich das irgendwie, ich weiß ich nicht, Warum? Ich meine, gerade Hosen und Schuhe werden noch super schnell dreckig. Warum mache ich das in weiß? Wer hat sich das ausgedacht?
Das Erste, wo ich tatsächlich dran gedacht habe, war, boah, bitte, ich wünsche dir, dass du in dieser Zeit, wo du dein Praktikum hast, da nicht deine Tage kriegst.
Fun Fact, meine Tage haben gestern aufgehört.
Ach, Glück Gott sei Dank. Glück gehabt. Immerhin das.
Ja, habe ich auch gedacht. Und ich habe mir im Vorfeld noch Gedanken gemacht, oh Gott, wie mache ich das denn? Weiße Hose und dann Unterwäsche, weil ich habe ja nur schwarze Unterwäsche, ne, und dann durchleuchten. Wobei ich jetzt gelernt habe, und das war etwas, was ich nicht wusste, weil ich mich damit noch nie auseinandersetzen musste, man sieht schwarze Unterhosen tatsächlich weniger durch als weiße. Also das Schlimmste, was du machen kannst, ist weiße Unterwäsche unter weißen Hosen, das sieht man mit am meisten.
Aber wieso?
Ich weiß es nicht. Nee, aber also Es geht eigentlich, also ich fühle mich halt auf dem Hin- und auf dem Rückweg immer sehr unwohl und wenn ich halt irgendwie Pause habe oder so, aber wenn ich halt da an sich bin, vor allen Dingen, ich trage halt dann in der Apotheke einen Kittel und ich liebe diesen Kittel. Einmal kurz. Ich weiß nicht, ob es ein echter Eppendorfer ist, also Eppendorfer, das ist halt so ein bestimmter Schnitt, aber auf jeden Fall so ähnlich. Das heißt, der Kittel ist halt oben relativ, ja nicht eng anliegend, aber halt passend anliegend und dann tailliert und ab der Taille halt relativ weit, also wie heißt das denn, so eine A-Linie und relativ lang. Also der geht fast bis zu den Knien oder ja, sogar bis zu den Knien und dann halt vorne mit so silbernen Knöpfen. Also ich finde den Kittel richtig, richtig schick und damit hat sich halt auch das Problem mit der weißen Hose gelöst, weil man halt von der Hose nur alles unter dem Knie sieht, also total egal. Ja, und da geht es dann irgendwie, also mit dem Kittel komplett in weiß unterwegs zu sein, finde ich dann irgendwie nicht mehr so schlimm. Aber nur mit dieser weißen Hose und diesen Schuhen auf deinem Bus? Also, nee. Ich freue mich schon, wenn ich wieder in schwarz rumlaufen darf.
Ja, das glaube ich dir. Da umziehen ist wahrscheinlich keine Option, ne?
Könnte ich. Da ist halt ein so ein kleiner Raum. Da sind auch ganz viele so Spinte und Garderoben und so. Also ich könnte mich auf der Toilette umziehen oder so. Ach, weiß ich, habe jetzt auch nicht so Lust zu. Was ich vielleicht machen werde, ist halt mit anderen Schuhen dahin gehen, einfach damit die Schuhe nicht dreckig werden. Mal gucken. Aber ich habe es jetzt zum Glück nicht weit. Das ist ja das Schöne. Also ich müsste halt irgendwie, weiß nicht, 15 Minuten zu Fuß gehen oder 3 Minuten Bus fahren, von daher.
Das geht ja. Ich bin gespannt, wie es weitergeht. Halt uns auf dem Laufenden. Und ich wünsche dir auf jeden Fall weiterhin alles Gute, ne?
Danke. Ich hatte vorhin einen kleinen Krisenmoment. Weil ja, auch wenn es jetzt so, die Zeit beim Praktikum an sich wird, glaube ich, noch besser und ich glaube, das kann mir da echt gefallen. Aber allein, dass ich so Kack-Arbeitszeiten habe von 9 bis 18 Uhr, das ist der größte Bullshit. Du hast nichts von deinem Tag, weil vor 9 Uhr, da schafft man ja auch nichts. Und danach, 18 Uhr, bist du zu Hause und dann isst du was und dann kannst du auch wieder ins Bett gehen. Das ist richtig beschissen. Also da finde ich es ohne Witz besser, dass ich für meinen Nebenjob teilweise um 5 aufstehe, um 6 anfange. Und dann bist du aber halt auch viel schneller fertig. So, und dann hast du noch was von deinem Tag. Mhm. Ja, und irgendwie vorhin, ich lag dann auf dem Sofa nach dem Essen und war so, ja, zweiter Tag geschafft. Jetzt gehe ich duschen, essen, schlafen und morgen geht das einfach von vorne los. Also ich hatte vorhin so einen richtigen Hamsterrad-Moment irgendwie, das war ganz schlimm.
2 Tage im Praktikum und die Tyrannei der Tristesse hat schon zugeschlagen.
Ja, halt echt. Ich glaube, das ist das, worauf ich mich dann am meisten freue nach dem Praktikum, dass ich halt wieder Arbeit und Schule habe und wieder den ganzen Tag sinnvolle Beschäftigung habe. Aber eben auch meinen Tagesplan so getaktet ist, dass ich auch immer noch Zeit für mich habe. Mhm. Das fehlt mir jetzt schon.
Ja, das glaube ich dir. Och, Mensch.
Ja, ja. Wie gesagt, ich habe jetzt ja auch erst 2 Tage hinter mir von insgesamt 2 Wochen. Mal gucken, wie es so weitergeht. Ich werde auf jeden Fall nächste Woche berichten. Drückt mir die Daumen.
Alle Daumen sind gedrückt. Kurz nach 10, aktueller Zustand 2.
Und eine eine niedliche Geschichte am Rande eben noch. Wir nehmen zu einer Zeit auf, also es war eben 21 Uhr und dann geht bei mir ja immer die Beregnungsanlage vom Terrarium und Peaches war gerade draußen und saß halt auf ihrem Wärmestein. Ich habe es, glaube ich, schon so oft erzählt, sie hasst es, wenn die Beregnungsanlage an ist, weil sie es nicht mag, nass zu werden. Und es war so niedlich, weil sie eben da die ganze Zeit auf dem Stein saß und sich permanent ihre Augen abgeschlappt hat, weil da halt das Wasser dann auf die Augen drauf kommt und sie kann ja nicht blinzeln. Das heißt, wenn das auf ihrem Auge ist, muss sie das halt mit ihrer Zunge wegschlapsen. Das sah so niedlich aus, wie sie da die ganze Zeit saß und sich die Augen abgeleckt hat und man ihr einfach so angesehen hat, dass sie es einfach richtig scheiße findet.
Ich lecke deine Augen, ist auch weird. Ich habe sie ja auch neulich mal gesehen, als ich bei dir war. Da weiß ich endlich auch so, wenn du erzählst, kann ich mir das halt wirklich bildlich vorstellen. Du hast ja eben kurz von, dass du hoffst, dass du bald wieder Zeit für dich hast und so in Privatsphäre. Da würde ich tatsächlich zu meinem Hassmoment der Woche einmal kurz überleiten. Ich weiß, wir sind schon relativ weit fortgeschritten, aber ich muss das einfach loswerden.
Also, hau raus.
Ja, also, ich war am Wochenende bei dem Fuchs und dem Löwen. Ich versuche mal Pseudonyme zu verwenden. Und dann habe ich einen Anruf bekommen. Also erst bin ich nicht rangegangen, dann hatte mir halt meine Vermieterin geschrieben, dass ich mal bitte rangehen soll und dann habe ich halt zurückgerufen und dann hatte ich eine Nachricht bekommen, dass meine Mitbewohnerin unseren Mietvertrag gekündigt hat.
Oh, was?
Also man könnte jetzt sich fragen, das hast ja trotzdem ein Zimmer. Das Problem ist, ich habe ja bekanntlich ein Durchgangszimmer. Sind wir zusammen hier eingezogen, haben gemeinsam einen Mietvertrag unterschrieben. Ich habe auf das hintere Zimmer verzichtet und habe halt gesagt, ich gehe in das Durchgangszimmer. Man kann sich vorstellen, wenn man in einem Durchgangszimmer wohnt, dann hat man keine Privatsphäre. So, das hat sich auch, also ist ständig Problem gewesen, jetzt auch mit dem Podcast aufnehmen und so. Das kann man nur mit Menschen machen, die man halt sehr mag oder wenn man halt sehr abgebrüht ist und das bin ich halt einfach nicht. Aber das hat tatsächlich einigermaßen gut geklappt. Ich habe mich da schnell dran gewöhnt. Es ist auch okay, aber ich würde es halt eigentlich nicht mit anderen Personen machen. Also zum Beispiel mit dir oder so wäre das okay. Es gibt so ein, zwei andere Personen, da würde ich mir auch denken, das könnte man machen. Aber das ist, glaube ich, was, da muss man halt sehr, sehr viel wegstecken und man muss sich schon echt mögen, um das zu machen. Das Problem ist, man kann halt nicht einfach irgendwen als Nachmieter jetzt suchen, weil du kannst ja nicht einfach irgendwen da einziehen lassen. Zudem, ey, ist es Brandenburg.
Nee.
Ne? Also, da ist halt auch, lohnt sich das dann hier in einem Durchgangszimmer zu bleiben. Naja, aber das ist halt auch alles ein bisschen wild. Auf jeden Fall hat sie jetzt einfach für uns entschieden, dass das jetzt war und ist dann jetzt weg.
Krass.
Und ich kann gucken, wo ich bleibe.
Na, super.
Wir können ja gerne nochmal eine Patreon-Folge zu machen.
Ja, gerne.
Aber das würde ich halt alles gerne hinter der Paywall klären. Auf jeden Fall kann man sich natürlich vorstellen, wenn man so eine Nachricht bekommt, was das bei einem auslöst.
Ja, klar. Heftig. Aber du weißt, wenn irgendwas ist, wenn du jetzt wirklich erstmal kein Dach über dem Kopf hast, du bist bei mir jederzeit willkommen.
Danke dir.
Auf meinem Sofa ist immer Platz für dich. Auch wenn es weit weg ist, aber du ein bisschen virtuelle Liebe.
Oh, danke schön.
Ich sende Liebe durchs Mikro.
Ich finde, in solchen Zeiten merkt man halt immer, wer deine echten Freunde sind so und wer da irgendwie zu einem hält und wer nicht. Und wer dich halt auch wirklich kennt. Ja, deswegen schön, dass du noch da bist. Schön, dass du mich nicht im Stich lässt. Uff, schweres Thema. Was ist denn deine Dauerschleife der Woche?
Harter Schnitt, nächste Szene.
Genau.
Meine Dauerschleife ist Voices in My Head von Falling in Reverse.
Das kenne ich sogar. Sehr guter Song.
Ja, es ist so nice. Ich musste gerade erstmal gucken, ob das vielleicht schon auf der Dauerschleife drauf ist. Ich hoffe nicht.
Ich hänge ein bisschen hinterher, es tut mir leid. Nachvollziehbarerweise ist gerade viel los.
Ja, absolut. Du bist entschuldigt.
Dankeschön. Ja, meine Dauersteife der Woche ist einmal Hadrian von Amon Amarth und Erfurt von Team Scheiße. Und dazu möchte ich noch einmal anmerken. Und zwar, man kennt es ja, wenn man einen Unfall gebaut hat, im ersten Moment hat man halt noch Adrenalin und so. Und der zweite Tag ist eigentlich immer so, dann merkst du halt erst so richtig, was dir eigentlich alles wehtut, weißt du? Die Nacht, du wachst auf und dann merkst du, das ist halt alles. Aber es war halt dieses Konzert und ich wollte halt unbedingt zu diesem Konzert. Da waren wir dann auch und es war wirklich ein unfassbar gutes Konzert. Aber also, das war so ein, das hatte ich auch noch nie, das waren zwei Headliner. Also einmal Machine Head und Amon Amarth. Amon Amarth hat leider sehr kurz gespielt. Die sind auch nicht nochmal rausgekommen. Übrigens, Fun Fact, wenn man, ich weiß nicht, ob ich das schon erzählt habe, wenn ja, dann stopp mich. Wenn es eine Zugabe geben soll bei einem Konzert, dann muss die Crew das mindestens einen Tag vorher wissen. Das heißt, ist das Publikum am ersten Tag gut, wird am zweiten Tag mehr Zugabe geben. Selbst wenn die Leute das nicht wollen, das Publikum das eigentlich gar nicht verdient hat. Hatte ich, glaube ich, noch nicht erzählt. Ja, es war auf jeden Fall ein großartiges Konzert und es war mal wieder so richtig cool. Es waren halt nur Metalheads da. Und irgendwie war das wieder so ein richtiges, dass ich mich so wieder so, man war ja lange nicht auf Konzerten und so, ne? Metal war halt für mich so ganz lange so das absolute, der Mittelpunkt der Interessen und so meines Lebens so. Und ich glaube, dass ich da wieder hinkommen möchte, dass ich wieder mehr in der Metal-Szene, dass ich wieder mehr auf Konzerte gehe, mich mehr mit Musik auseinandersetze und sowas, statt mich über andere Dinge zu ärgern, dass ich das irgendwie dann wieder mehr auf Konzerte gehe und halt diese Leidenschaft irgendwie wieder für mich entdecke.
Ja, ja, ich weiß, was du meinst.
Also das war wieder dieses Gefühl, was ich früher auch hatte und das war irgendwie richtig, richtig schön. Und der Witz war übrigens, ich war ja so echt verkrüppelt da, ne? Also ich habe mir nichts gebrochen oder so, ist alles in Ordnung. Aber dennoch habe ich ziemliche Schmerzen und bin auch immer noch nicht wieder fit. Und an dem Tag war ich halt so gar nicht fit und trotzdem wollte ich halt umgehen. Und dann war vor mir einer, der hat halt so den ganzen Arm komplett eingegipst mit so einer riesigen Schiene gehabt. Und dann dachte ich, ja, es sind immer dieselben Leute hier. Und das hat auch voll abgegangen. Ey, ist das so witzig. Und es war auch noch derselbe Arm, ne? Also es war echt witzig. Naja, nach etwas sehr sprunghaften Folge wie immer, ich glaube, das sollten wir einfach, wir sollten uns gar nicht mehr dafür entschuldigen, sondern einfach hinnehmen, dass unser Podcast sehr sprunghaft ist.
Wir sind und bleiben chaotisch.
Es lebe das Chaos. Ja, dann würde ich sagen,
wir tauchen ab.
Und bis zum nächsten Mal bei
Phantomschmerz.
Tschüss.
Tschüss.